Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Helmholtz-Gemeinschaft, der größten deutschen Wissenschaftsorganisation. Ohren auf für Wissenschaft heißt es wieder. Diesmal für ein Thema, das wahrscheinlich jeden etwas angeht. Denn hätten Sie gedacht, dass man auch mit Stroh Auto fahren kann? Darüber sprechen wir in unserem Schwerpunkt, der Ihnen das Biolig-Verfahren vorstellt. In unserem Hörstück, schon gewusst, geht es um einen Zaubertrank für Dampfmaschinen. Und außerdem hören Sie wieder unser Geräusch des Monats. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich grüße Sie. Hallo. Wir beginnen mit unserem Geräusch des Monats. Das heißt, Sie sollen gleich ein Geräusch aus der Naturwissenschaft erraten. Allerdings muss ich zugeben, dass der Begriff Wissenschaft diesmal sehr weit gefasst ist. Aber mehr verrate ich erst am Ende des Podcasts, denn so schwer ist unser Geräusch heute nicht zu erraten. Also Ohren auf für Wissenschaft.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Und? Wahrscheinlich wissen Sie schon, woher dieses Geräusch stammen könnte. Wenn nicht, bringt Sie vielleicht unser Schwerpunktthema auf die richtige Spur.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Fahren mit Stroh, Kraftstoff aus Biomasse. Das ist unser heutiges Schwerpunktthema. Mobilität ist ein hohes Gut. Wer möchte schon gerne auf sein Auto verzichten? Doch der Rohstoff Öl wird immer knapper. Schon jetzt müssen der Erde die letzten Tropfen mit immer raffinierteren und aufwendigeren Methoden abgerungen werden. Ein weiteres Problem ist, dass durch die Verbrennung von Benzin und Diesel CO2 in die Atmosphäre gebracht wird, das vorher in fossilen Ölvorkommen gespeichert war. Ein Ausweg aus der Misere könnte die Gewinnung von Kraftstoffen aus Biomasse sein. Biokraftstoffe wie Biodiesel aus Raps gibt es ja bereits. Mit einem neuen Verfahren aber könnten auch biologische Reststoffe, wie zum Beispiel Stroh oder Holzspäne, zu Benzin oder Diesel verarbeitet werden. Noch dazu könnte der Verarbeitungsprozess schon beim Landwirt beginnen und so die Transportkosten verringern. Biomass to Liquid heißt dieses Verfahren, kurz Biolig. Im Forschungszentrum Karlsruhe entsteht zurzeit eine Pilotanlage, mit der das Biolig-Verfahren getestet werden soll. Erich Wittenberg hat sie besucht.
Autofahren mit Stroh? Prinzipiell ist das möglich, nur müsste das Stroh vorher zu Benzin oder Diesel verarbeitet werden. Wie das gehen könnte, will eine Versuchsanlage zeigen, die im Forschungszentrum Karlsruhe entsteht. Das Verfahren, mit dem in der Pilotanlage aus Biomasse Kraftstoff gewonnen werden soll, heißt Biomass to Liquid, kurz Biolig. Das Gebäude, in dem die Biolig-Anlage arbeitet, ist ein 3 Stockwerke hoher Betonwürfel. Dr. Nikolaus Dahmen vom Forschungszentrum Karlsruhe leitet das Projekt und führt mich in eine Halle mittlerer Größe im Erdgeschoss.
Hier stehen verschiedene Schneidgeräte, ein Häcksler und eine sogenannte Schneidmühle, mit der wir das Stroh, das Sie dort sehen, aber auch die großen Buchenholzstämme dort in einem Schritt auf die notwendige Größe zerkleinern können. Und die liegt bei Stücken von wenigen Zentimeter Länge.
Die in den Häckslern zerkleinerte Biomasse, in diesem Fall Stroh oder Holzreste, wird in ein Silo geschüttet, wie man ihn auch auf einem Bauernhof finden könnte. Aus diesem Silo wird sie dann dosiert in die Pyrolyseanlage geführt, die bis über das Dach des Gebäudes auf 26 Meter Höhe hinausragt.
Ja, mit Pyrolyse meinen wir das thermische Zersetzen von Biomasse, also das Zersetzen der Biomasse durch Temperaturerhöhung, ohne dass Luft anwesend ist, so dass es keine Verbrennung gibt, wie wir sie alle kennen, sondern eben diese Zersetzung, die zu einem Produktgemisch führt aus Koks und Flüssigkeiten, den sogenannten Kondensaten.
Doch warum ist die Pyrolyseanlage so hoch?
Ja, das hat mit unserem Heizmedium zu tun. Wir müssen die Biomasse sehr, sehr schnell auf die 500 Grad Temperatur bringen, die benötigt werden. Und dazu nehmen wir heißen Sand. Der rieselt von oberhalb in den Reaktor hinein, fällt am Ende des Reaktors wieder hinunter, wird dort aufgeheizt und in den Sammelbehälter oberhalb des Reaktors zurückgeführt. Und das erklärt auch die Bauhöhe dieser Anlage.
Beim Erhitzen der Biomasse während der Pyrolyse entsteht Koks. durchaus vergleichbar mit der bekannten Grillkohle. Zerkleinert und in der richtigen Mischung mit den ebenfalls entstehenden Flüssigkeiten entsteht ein zähflüssiger Brei, dem man den etwas eigentümlichen Namen Slurry gegeben hat. In diesem sogenannten Slurry liegt die Energie der ursprünglichen Biomasse in stark verdichteter Form vor.
Es ist eine schwarze, nach Räucheraromen riechende Masse, denn Räuchern ist genau dieser Prozess, das ist die gleiche Chemie, die dahinter steckt. Wir erzeugen hier also auch keine neuartigen Produkte, was uns auch die Handhabung und den Transport dieser Stoffe sehr erleichtert.
Und die Transportfähigkeit dieses Zwischenproduktes ist ein wesentlicher Vorteil des zweistufigen Biolig-Verfahrens. Durch den ersten Schritt, die Pyrolyse, kann die Biomasse direkt beim Erzeuger zu einer Flüssigkeit verarbeitet werden, dem Slurry. Dieser kann, ähnlich wie Rohöl, noch nicht als Treibstoff verwendet werden, hat aber eine so hohe Energiedichte, dass er mit vertretbarem Energieaufwand in Tanklastern zu einer Raffinerie transportiert werden kann. Das wäre zum Beispiel mit unverarbeitetem Stroh nicht besonders praktisch.
Der Slurry würde dann in den nächsten Prozessschritt überführt, das ist die sogenannte Flugstromvergasung. Dort wird der Slurry umgesetzt zu einem Synthesegas. Dieses Synthesegas ist eine Mischung aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff. In der chemischen Industrie schon eine lange bekannte Mischung, die für viele chemische Synthesen benutzt wird. Ein Teil des Slurrys wird dabei verbrannt, denn dort müssen Temperaturen über 1000 Grad Celsius erreicht werden. Aber immerhin bleiben noch gut 90% der Energie erhalten und können zu Synthesegas umgesetzt werden.
Aus dem Synthesegas schließlich kann über eine weitere chemische Reaktion dann der gewünschte Kraftstoff gewonnen werden. Zum Beispiel Benzin oder Diesel. Nach der Biolig-Idee sollen in Zukunft nur die Pyrolyseanlagen direkt beim Erzeuger auf dem Land stehen. Dort also, wo die Biomasse wächst. In der Pilotanlage im Forschungszentrum Karlsruhe wird jedoch auch der zweite Schritt, die sogenannte Flugstromvergasung, stattfinden.
Wir wollen sicherlich langfristig darauf hinaus, dass wir die Pyrolyse dezentral im eher ländlichen Raum machen, um genau diese Energieverdichtung zu Transportzwecken zu erreichen. Die Gaserzeugung könnte dann in sehr großen chemischen Anlagen passieren, die dann auch sehr wirtschaftlich sein können. Für unsere Versuchszwecke hier werden wir alles nebeneinander aufbauen, um die ganze Prozesslinie an einem Standort demonstrieren zu können.
Die so entstehenden Kraftstoffe werden auch BTL-Kraftstoffe genannt, benannt nach dem Herstellungsverfahren Biomass to Liquid, kurz Biolig. Sie schonen nicht nur die Vorräte an fossilen Brennstoffen, sie sind zudem auch CO2-neutral. Das heißt, sie setzen bei ihrer Verbrennung nur die Menge an CO2 frei, die die Pflanzen, aus denen der Kraftstoff hergestellt wird, bei ihrem Wachstum verbraucht haben. Im Moment geht man davon aus, dass auf einem Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche umgerechnet etwa 4000 Liter BTL-Kraftstoffe erzeugt werden könnten. Damit ließen sich in Zukunft etwa 20-25% des gesamten Kraftstoffbedarfs in Deutschland ersetzen.
Was wir bis jetzt getan haben, ist, die prinzipielle technische Machbarkeit des Verfahrens nachzuweisen. Das haben wir an Versuchsanlagen getan, die aber sicherlich nicht optimiert sind für diese Anwendung. Was nun vor uns steht, ist die vorhandene Technologie, die wir teilweise der Umsetzung fossiler Rohstoffe entlehnt haben, anzupassen auf unseren Rohstoff Biomasse, die Verfahren zu vereinfachen, zu verbessern und in eine Form zu bringen, dass man sie in den Markt umsetzen kann.
Dass das Biolig-Verfahren auch im harten Alltag funktioniert, wollen Projektleiter Nikolaus Dahmen und sein Team mit der Pilotanlage im Forschungszentrum Karlsruhe unter Beweis stellen. Und dann könnte es vielleicht bald sein, dass wir mit Stroh Auto fahren.
Benzin und Diesel aus Biomasse. Eine Entwicklung, die uns helfen könnte, unsere Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen etwas zu verringern. Dennoch, ein vollständiger Ersatz für Rohöl werden auch die Biokraftstoffe nicht sein können. Um eine weitere Alternative geht es jetzt in unserem Hörstück Schon gewusst.
Schon gewusst, dass es einen Zaubertrank für Dampfmaschinen gibt?
Mal angenommen, es gibt keine Ölkatastrophen mehr und keinen Wettlauf ums schwarze Gold. Die Erde befreit sich aus dem Schwitzkasten des Treibhauseffektes und über unseren Großstädten verziehen sich die Smogwolken. Der Auspuff spuckt keine giftigen Abgase aus und niemand bekommt mehr Kopfschmerzen wegen Verkehrslärm. Der Treibstoff, aus dem diese Träume sind, heißt Wasserstoff. Viele unerfreuliche Nebenwirkungen, die mit unserem unersättlichen Verzehr von fossilen Brennstoffen verbunden sind, würden sich so in Wasserdampf auflösen. Das Prinzip ist eigentlich simpel.
Jeder, der aus dem Chemieunterricht noch das Knallgasexperiment in den Ohren hat, kennt die Elektrolyse. Eine Wasserstoffverbindung, wie zum Beispiel Wasser, wird mit Hilfe von elektrischem Strom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Wird diese Elektrolyse umgekehrt, entstehen in der Brennstoffzelle Wasser und elektrischer Strom.
Drängende Umweltprobleme haben der Wasserstofftechnik in den letzten Jahren einen kräftigen Schub nach vorne gegeben. Weltraumraketen, U-Boote und Nahverkehrsbusse werden bereits von dem Zaubertrank angetrieben. Automobilhersteller erproben ihre Entwicklungen derzeit auf Alltagstauglichkeit. Doch noch sind einige technische Hindernisse zu beseitigen.
Wasserstoff kann entweder in flüssiger oder gasförmiger Form im Treibstofftank aufbewahrt werden. Dazu müssen die Behältnisse jedoch eisigen Temperaturen und einem hohen Druck standhalten. Wasserstoff verflüssigt sich erst unterhalb von minus 253 Grad Celsius und drückt als komprimiertes Gas mit bis zu 700 Bar gegen die Tankwand. In einem aufgepumpten Autoreifen herrschen mickrige 2 Bar. Wenn Wasserstoff entweicht, besteht außerdem Brand- und Explosionsgefahr.
Um diese Gefahren in den Griff zu bekommen, wurde das internationale Netzwerk HySafe gegründet. Das Projekt hat zum Ziel, den Umgang mit Wasserstoff sicherer zu machen und das Vertrauen in die Technologie zu stärken. Unter der Leitung des Helmholtz-Forschungszentrums Karlsruhe analysieren Wissenschaftler die Risiken und Gefahren, entwickeln Methoden zur Verhütung und Begrenzung von Schadensfällen und errichten eine internationale Datenbank für Störfälle und Unglücke. 2 europäische Länder, Island und Schweden, wollen die Vision bereits Wirklichkeit werden lassen. In wenigen Jahrzehnten wollen sie vom Erdöl unabhängig sein.
Mit diesem Ausblick in die Zukunft unserer Treibstoffversorgung nähern wir uns auch schon dem Ende dieses Podcasts. Und natürlich der Auflösung unseres Geräuschs des Monats. Doch vorher hören Sie noch die Helmholtz-Meldungen aus der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin.
Helmholtz-Podcast – Meldungen.
Wie aus kleinen Entdeckern große Forscher werden. Eigentlich kommt jeder Mensch als Forscher und Entdecker zur Welt. Kinder stellen 1000 Fragen und wollen ausprobieren, wie die Welt funktioniert. Doch nicht immer sind die Erwachsenen optimal darauf vorbereitet, die kleinen Forscher zu unterstützen. Hier setzt die neue Bildungsinitiative Haus der kleinen Forscher an, die die Helmholtz-Gemeinschaft gemeinsam mit der Siemens AG, der Dietmar-Hopp-Stiftung sowie der Unternehmensberatung McKinsey ins Leben gerufen hat. Hier lernen Erzieherinnen und Erzieher in Kindergärten, wie sie mit Kindern verblüffende Experimente machen können. Alle Experimente funktionieren mit einfachsten Zutaten, machen Spaß und regen zum Nachdenken an. Rund 50 Berliner Vorschuleinrichtungen mit mehr als 5000 Kindern nehmen im Rahmen eines Pilotprojekts zunächst an der Initiative teil. Eine Goldgrube mikrobiologischer Erkenntnisse. Folgen Sie den Helmholtz-Forschern des Geoforschungszentrums Potsdam auf eine Entdeckungsreise 2,8 Kilometer tief unter die Erde, hinein in eine südafrikanische Goldmine. Fernab vom überirdischen Getriebe lebt dort in stiller Abgeschiedenheit eine Bakteriengemeinschaft in ihrer ganz eigenen Welt. Ihr abgekapselter Lebensstil ist trotz der goldenen Umgebung für unsere Begriffe alles andere als luxuriös. Seit Millionen von Jahren dringt zu ihnen kein einziger Sonnenstrahl vor und auch Nährstoffe sind in dieser dunklen, einsamen Tiefe nur spärlich vorhanden. Die einzelligen Sonderlinge haben sich jedoch mit diesen extremen Bedingungen erstaunlich gut arrangiert. Sie beziehen ihre Energie ausschließlich von Schwefel und Wasserstoff und haben ihren Lebensrhythmus den bescheidenen Verhältnissen perfekt angepasst. Ein Leben im Zeitlupentempo. In der Unterwelt der Bakterien ticken die Uhren eben anders. Auffrischung der Gedächtniszellen. Lange Zeit galt das erwachsene Gehirn als vollendet, damit aber auch als unflexibel. Alle Nervenzellen waren bis kurz nach der Geburt vollständig entwickelt, neue gesellten sich nicht mehr hinzu. Erst vor wenigen Jahren wurde entdeckt, dass im Hippocampus auch im Erwachsenenalter beständig neue Nervenzellen entstehen. Unser Gedächtnis hält sich anscheinend frisch. Seit vielen Jahren befasst sich Dr. Dieter Chichung Lee vom Helmholtz-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, GSF, mit der Nervenbildung in dieser wichtigen Hirnregion. Für seine wegweisenden Forschungsergebnisse wurde er nun mit dem begehrten European Young Investigator Preis, dem URI Award, ausgezeichnet, der mit einem Preisgeld von bis zu 1,25 Millionen Euro verbunden ist. Ein Ansporn auch für andere, ihr Gehirn zu Höchstleistungen zu trainieren.
Von den Helmholtz-Meldungen kommen wir direkt zur Auflösung unseres Geräuschs des Monats. Hören Sie noch mal kurz rein. Tatsächlich wird dieses Geräusch von einem Gerät verursacht, das Sie auch auf einem Bauernhof oder in einer Fabrik finden könnten. Das Exemplar, das Sie hier gehört haben, verrichtet seinen Dienst für die Wissenschaft, und zwar im Forschungszentrum Karlsruhe. Es handelt sich schlicht und ergreifend um ein Förderband, mit dem entweder Strohpellets oder Strohhäcksel einer Pyrolyseanlage zugeführt werden. Also, auch in der Forschung geht's manchmal durchaus handfest zu. Der Helmholtz-Podcast geht damit zu Ende. Ich hoffe, Sie sind auch nächsten Monat wieder dabei, wenn es heißt Ohren auf für Wissenschaft. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.